Eduard wird mit seiner Predigtreihe fortfahren und diese Verse habt ihr schon mal gehört. Dennoch bitte nochmal zuhören, denn es führt zum Thema hin. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt.
Ja, auch von mir allen einen herzlichen guten Morgen an alle. Schön, dass ihr alle, dass Sie alle hier sind, um mit uns zusammen Gottesdienst zu feiern. Das Thema meiner Predigt heute Morgen lautet: Der Glaube der Christen hat Auswirkungen auf den persönlich gelebten Glauben. Und damit ist das heute schon die vierte Predigt in der Reihe: Der Glaube der Christen. Und weil es jetzt schon die vierte Predigt in dieser Reihe ist, werde ich jetzt heute nicht alle Themen noch einmal wiederholen. Wer möchte, kann sich das gerne im Internet anschauen oder eine CD mitnehmen für diejenigen, die sich das vielleicht noch nicht haben anhören können. Auch heute nochmal so die Frage am Anfang: Warum eine weitere Predigt über den Glauben der Christen? Und es geht auch weiterhin darum, um diese Herausforderung. Wir wissen ja, dass der Glaube der Christen auch in unserem Land immer mehr an Bedeutung verliert. Das ist für alle Christen, ja, das ist für alle Christen, denen ihr Glaube wichtig ist, einerseits erschreckend, manchmal erdrückend. Sie finden es wirklich schade und manchmal, wenn wir ehrlich sind, ist es sogar schon ein bisschen beängstigend. Aber das alleine reicht ja nicht aus, dass wir feststellen, dass unser Glaube in unserem Land immer mehr an Bedeutung verliert. Und es ist für niemanden hilfreich, wenn wir als Christen erschrocken sind, dass wir das, woran wir glauben, gar nicht mehr so frei bezeugen können. Darüber hinaus, viel entscheidender ist doch, und davon bin ich überzeugt, dass der Glaube der Christen, dass wir nicht nur darüber Angst haben oder davor Angst haben, dass wir ihn nicht mehr bezeugen können, sondern dass dieser Glaube, woran wir glauben, zunächst erst einmal und in erster Linie eine Auswirkung in unserem Leben hat. Dass es unser Leben verändert. Und nur dann, wenn wir verändert sind, können wir auch das weitergeben an andere Menschen, so wie wir das jetzt auch in den persönlichen Zeugnissen gerade gehört haben. Ich hatte auch letzten Sonntag nach dem Gottesdienst einige gute, weiterführende Gespräche zu dieser Thematik, wo wir uns auch über noch einige Fragen unterhalten haben. Und das waren auch Fragen, die mich bewegt haben, diese Predigtreihe anzufangen und die ich auch immer noch habe. Und das sind dieselben Gedanken und Fragen, die ich halt immer noch habe. Was würde denn mit uns Christen geschehen? Was würde mit uns Christen geschehen, wenn wir alle unsere Glaubensüberzeugungen weitersagen würden? Also diejenigen Christen, meine ich jetzt, nicht diejenigen, die nicht mit dem Strom der Gesellschaft weiterschwimmen und zu allem einfach irgendwie Ja sagen, sondern diejenigen, denen die Werte des Christentums wirklich wichtig sind. Was würde mit uns geschehen, wenn wir unseren Glauben so konsequent leben würden, wie zum Beispiel die Christen der Täuferbewegung während der Reformationszeit. Ich bin mir sicher, dass wir auch heute ähnliche Probleme in unserem Land bekommen würden. Darüber hinaus scheint es mir sogar so, dass wir ja sogar so ein bisschen zu bequem sind, uns mit den liberalen Theologen unseres eigenen Gemeindebundes auseinanderzusetzen. Und damit meine ich natürlich nicht nur all die anderen, sondern auch mich. Und ich hoffe, dass auch diese Predigt uns weiterhilft, wach zu werden oder nochmal wieder wacher zu werden, mit dem Ziel, dass jeder von uns und natürlich auch ich, dass wir darüber nachdenken und dann dass aus diesem Denken auch ein Handeln wird, wo unser Glaube konsequenter wird. In der Predigt heute geht es auch in dem Predigttext weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Heute 1. Mose 12, ab Vers 10 bis 20. Und damit geht es auch heute noch einmal um den Glaubensvater Abraham als Vorbild und deswegen auch nochmal dieser Vers aus Römer 4, Vers 11. Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben. Und damit ist Abraham auch unser Glaubensvater, die wir hier heute leben, die wir an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben. Ich werde heute den Predigttext nicht am Anfang einmal im Zusammenhang lesen, sondern während der Predigt immer nach und nach. Wenn wir Christen mit Gott unterwegs sind, dann haben wir immer die Herausforderung, auch dann Gott zu vertrauen, wenn es schwierig wird. Ich hatte letzten Sonntag von meinem Opa erzählt, also dem Vater meiner Mutter. Damals lebte er in einer deutschen Kolonie mit anderen streng gläubigen Mennoniten in der damaligen Sowjetunion. Ja, halt in dieser Kolonie lebte er. Weil sein russischer Vorgesetzter weder lesen noch schreiben konnte, hat mein Opa die Gesetzesänderungen, die von der Stalin-Regierung beschlossen wurden, die immer negativere Auswirkungen auf die deutschen Christen hatte, diese Gesetzesänderung hat er entweder gar nicht weitergegeben oder sehr geschönt weitergegeben. Und er hat damit diesen Christen dort für eine kurze Zeit etwas Gutes tun können. Aber dann kam alles raus und er musste, um sein eigenes Leben zu retten, Hals über Kopf fliehen. Niemand von uns kann, der das nicht wirklich miterlebt hat, kann das wirklich nachvollziehen, sich in diese Situation hineinversetzen, wie das damals wirklich war. Wir können versuchen, das ein bisschen zu beurteilen, aber sollten es auf gar keinen Fall verurteilen. Tatsache ist, dass alle Menschen, die ihr Leben mit Gott leben, dass alle Menschen immer wieder aufs Neue Entscheidungen treffen müssen. Und so war das auch damals bei Abraham und so ist das auch heute bei uns immer noch. Doch die Bibel fordert uns auf, dass wir gerade eben von diesen Glaubensvätern, wenn die Bibel uns schon sie als Glaubensväter vorstellt, dass wir dann auch von ihnen lernen. Und wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, dass eben auch diese Glaubensväter wie der Abraham wirkliche, echte, massive Schwierigkeiten und Probleme hatten und immer wieder dort hineingekommen sind. Aber wir können auch feststellen, dass Gott gerade dann auch ihnen besonders nah war. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Nach Gottes Verheißung kommen die Probleme. Ich bin mir so sicher, dass wir das alle schon einmal erlebt haben und auch bei den persönlichen Zeugnissen eben, konnten wir da auch einiges von raushören. Dass wir das alle schon mal gedacht haben, ich war mir so sicher, dass ich genau das tun sollte. Ich war mir so sicher, dass ich genau diesen Weg gehen sollte. Und dann liegen da manchmal so kaum zu überwindende Probleme vor uns. Und wisst ihr was, das war halt auch bei dem Abraham damals ganz genauso. Abraham war in dem Land angekommen, Gott hat es ihm verheißen als sein Land, das Land für ihn und vor allem seinen Nachkommen versprochen. Abraham war in diesem Land schon einige Zeit, er war dort hin und her gezogen und in diesem Land hatte Gott diese Verheißung noch einmal wiederholt. Doch im Grunde kann man sagen, kaum war Abraham in dem Land Kanaan angekommen, musste er feststellen, es ist bewohnt von einem anderen Volk, die Kanaaniter, das sind viel mehr als wir. Und dann kam noch eine große Hungersnot über das Land. Und diese Hungersnot war dann so groß, dass Abraham mit seinen Leuten und seinen Tieren nach Ägypten gezogen ist. Es wird in der Bibel einige Male berichtet, dass im Land Kanaan eine Hungersnot war, aber in Ägypten gab es genug zu essen. Das lag unter anderem daran, davon bin ich überzeugt, durch Ägypten fließt der Fluss Nil. Der hat immer zu einer bestimmten Jahreszeit Hochwasser. Das Land wird überschwemmt. Es war fruchtbares Land dadurch. Und es war also ein fruchtbares Land und es gab auch immer genug Wasser dort. Abraham wusste das und entschloss sich, nach Ägypten zu ziehen. Doch Abraham plagte eine andere Angst, noch eine andere Angst. Vers 11 und 12. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau: Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. Also Abraham muss eine wirklich unfassbar schöne Frau gehabt haben. Und wenn er sogar noch Angst haben musste, dass auch der Pharao seine Frau so schön finden wird, dass er dem Pharao zumutete, dass er ihn, also Abraham, umbringen wird, nur um sie als Frau zu bekommen, da muss sie wirklich sehr schön gewesen sein. Gut, ich sage manchmal, über Geschmack soll man nicht streiten. Und was dann manchmal auch so in den Medien als Schönheit angepriesen wird, dann denke ich manchmal, okay, könnt ihr gerne so denken. Aber bei der Sarai, da muss es wirklich so eine allumfassend anerkannte Schönheit gewesen sein, also so auch so grenzenübergreifend. Und Abraham hat deshalb die Befürchtung, die werden mich umbringen, nur damit der Pharao sie heiraten kann. Abraham hat aber allerdings nicht nur Angst um sein Leben, sondern er weiß, dass das ja dann auch ganz große negative Auswirkungen für seine von ihm geliebte Sarai haben wird. Und deshalb sagt Abraham zu Sarai, Vers 13, so sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Ich hatte in der letzten Predigt schon darauf hingewiesen, dass Abraham und Sarai verheiratet waren, aber Abraham und Sarai waren auch Halbgeschwister. Sie hatten denselben Vater, sie hatten beide eine andere Mutter, aber sie hatten beide denselben Vater. Deshalb stimmte es zwar, dass sie seine Schwester war, also genau genommen seine Halbschwester, aber sie waren auch Mann und Frau und das zählt in diesem Fall mehr. Sie sagen also nur die halbe Wahrheit und wir wissen, dass ja im Grunde genommen eine halbe Wahrheit eine ganze Lüge ist. Ja, aber ist das in diesem Fall wirklich so einfach, dass man das so sagen kann? Ich bin mir da nicht so ganz sicher und werde da später noch einmal drauf eingehen. Als sie dann in Ägypten ankamen, da war es dann auch so, wie Abraham es vermutet hatte, Vers 14. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau schön war. Nochmal so diese Situation, was war da damals los? Ich bin mir sicher, dass es da gerade viele Reisende über die Grenze kamen, Flüchtlinge. Sie flüchteten vor dem Hunger, vor der Gefahr des Hungertodes. Es sind Ausländer, heute wird man sagen Migranten. Abraham und seine Leute und Tiere wären nicht die einzigen gewesen sein, die da über die Grenze kamen nach Ägypten. Und wir kennen ja auch diese Flüchtlingsströme aus der heutigen Zeit. Also ich bin schon sicher, da kamen sehr viele Menschen nach Ägypten. Und dann ist da eine Frau, die wirklich eine einzigartige Schönheit gewesen sein muss. Und die Ägypter sehen sie, also der Pharao, der stand da ja nicht an der Grenze und guckte, wer da kommt, ne? Sondern die Ägypter sehen sie und der Ruf dieser Schönheit drang da gab es auch kein WhatsApp oder so, ich schicke mal dem Pharao ein Foto. Und trotzdem erreichte diese Nachricht dem Pharao. Vers 15. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Da erkennt man die Macht des Pharao. Die haben den Abraham nicht gefragt und auch der Sarai wurde nicht gefragt. Beide wurden vollendete Tatsachen gestellt. Sie wird zum Pharao gebracht, zum Haus des Pharao gebracht. Und dem Abraham wird aus Sicht des Pharao zwar seine Schwester weggenommen. Ja, und dann, ja, ärgere dich nicht darüber. Ich überhäuf dich mal mit Geschenken. Vers 16. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe und Rinder und Esel und Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Kurz gesagt, dem Abraham wird ein enormer Reichtum übergeben, im Tausch ist ja nur seine Schwester. Keiner von beiden wird gefragt, ob sie das wollen, aber immerhin, könnte man ja sagen, immerhin erwartet der Sarai jetzt ein echtes Luxusleben am Hofe des Pharao. Und Abraham kann sich ab jetzt alles leisten, was er, ich meine, er war vorher schon reich, aber jetzt war er noch viel reicher. Ja, deshalb hätten Sarai und Abraham ja auch sagen können, supi, wir müssen überhaupt nicht mehr hungern. Die Integration ist vollumfänglich gelungen. Sarai muss jetzt nicht mehr als Nomadin in einem fremden Land umherziehen, sondern sie hat jetzt das Luxusleben überhaupt. Und Abraham kann sich mit seinem Reichtum, den er vom Pharao bekommen hat, ja, jetzt kann er sich ja jede Frau leisten, die er will. Die beiden hätten dann ja auch sagen können, na, irgendwie scheint das jetzt ja auch der Plan von Gott zu sein. Also zumindest eventuell. Ist das so ganz abwegig, wenn ich das so sage? Ich befürchte leider nein. Denn sowohl zu biblischen Zeiten auch als heute noch handeln leider gottesfürchtige Menschen immer noch so. Es gibt auch heute leider immer noch ganz viele eigentlich treue Christen, deren Auftrag aber nicht mehr nachkommen, weil es anfängt, schwierig zu werden. Und damit meine ich jetzt nicht die wirklich lebensbedrohlichen Situationen, in denen die Christen ja hineinkommen können. Oder wenn Christen vor dieser Gefahr eines Burnouts, einem total Ausgebranntsein stehen, das meine ich jetzt nicht. Da muss man noch einmal ganz anders reagieren. Sondern ich meine jetzt zunächst erst einmal die Christen, die anfangen, es sich bequem zu machen. Bequemes Leben gegen die Glaubensherausforderungen im Alltag. Luxus gegen Auftrag von Gott. Und wir müssen wissen, dass Gott nur selten zu Menschen so gesprochen hat, wie er zum Beispiel zu Abraham gesprochen hat. Für uns Christen gilt zunächst immer erst einmal das Grundsätzliche, dass wir für die Menschen da sind, die da eben da sind in unserem Alltag, in der Gemeinde und darüber hinaus. Vor allem aber immer in erster Linie sollen wir unsere Liebesbeziehung zu Gott und Jesus leben und das voller Freude. Vergiss das niemals, das ist immer dein erster Auftrag, dass du deine persönliche Beziehung, deine Liebesbeziehung zu deinem Schöpfer und Erlöser hegst und pflegst. Denn nur dann, wenn du eine tiefe Liebesbeziehung zu deinem Schöpfer und Erlöser hast, sind wir überhaupt erst in der Lage, das zu tun, zu erkennen und zu tun, was er uns aufs Herz gelegt hat. Der Pharao jedenfalls überschüttet den Abraham mit einem enormen Reichtum. Zum einen kann er sich jetzt alles leisten, also der Pharao konnte sich das auch leisten, ihn so viel zu schenken. Zum anderen wollte er damit aber auch zum Ausdruck bringen, ich finde deine Schwester echt richtig klasse. Ja, wir können uns sicher sein, und auch davon bin ich überzeugt, dass sowohl Sarai als auch Abraham über diese Situation erschrocken waren. Ich bin mir wirklich sicher, sie haben nicht gedacht, ach supi, Integration gelungen oder so. Ich bin mir sicher, die waren wirklich erschrocken und betrübt. Und es ist gut, dass sie das waren und Gott hat es gesehen. Sarai und Abraham waren mit dieser Situation total überfordert. Und in Krisenzeiten kommen uns ja oftmals quälende Fragen hoch. Vielleicht hatten Abraham und Sarai solche oder ähnliche Fragen, vielleicht. So nach dem Motto, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wir wären in Kanaan geblieben. Oder wir wären in ein anderes Land geflüchtet. Oder wir hätten einfach die Wahrheit gesagt. Aber was wäre dann passiert? Vielleicht wären wir ja dann verhungert. Oder in einem anderen Land wäre uns dasselbe passiert. Oder wenn wir die Wahrheit gesagt hätten, dann wäre Abraham schon längst tot und ich wäre trotzdem am Hof des Pharao, gelandet. Ja, wie soll sich denn jetzt diese Prophezeiung erfüllen? Wie sollen wir jetzt zusammen Kinder bekommen, Nachkommen, die das versprochene Land bevölkern? Wie sollen diese Nachkommen das Land bevölkern? Abraham und Sarai waren, das glaube ich, schon in einer emotionalen, ja, so ein bisschen emotional abgestürzt oder zumindest quälten sie solche Fragen. Und manchmal kommen ja auch wir in solche Situationen, in denen wir keine wirklich gute Antwort haben, wie es weitergehen kann. Und gerade dann, wirf deinen Glauben nicht über Bord, halt an ihm fest. Einen Gott, denn wir haben einen Gott, der uns gerade auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens begegnen will. Und was ich an dieser Situation wirklich sehr interessant finde, ist Folgendes, und da komme ich jetzt nochmal darauf zu sprechen, was ich eben schon mal angedeutet habe. War das jetzt wirklich eine ganze Lüge von Abraham und Sarai, sich nur als Geschwister auszugeben? Also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr das da etwas anderes denkt oder auch etwas anderes gefunden habt. Aber ich habe noch in der Bibel noch keinen Hinweis gefunden, dass Gott zu Abraham und Sarai gesagt hat, wie konntet ihr euch nur so verhalten? Warum habt ihr nicht gesagt, dass ihr verheiratet seid? Warum hattet ihr so wenig Vertrauen zu mir? Gott gibt weder, soweit ich das entdeckt habe, weder Abraham noch Sarai die Schuld an dieser Situation. Wenn sich die großen von Gott berufenen Männer falsch verhalten haben, dann hat Gott das immer zur Sprache gebracht, immer. Und hat gesagt, das war falsch. Doch in diesem Fall macht Gott das bei Abraham und Sarai nicht. Wenn einer hier von Gott schuldig gesprochen wird, dann ist das der Pharao. Und das ist eindeutig. Jetzt komme ich zum zweiten und letzten Punkt. Gott geht voran und die Christen müssen lernen, ihm Glauben zu folgen. Das ist eine Herausforderung für uns Christen, solange wir leben. Gott geht voran und die Christen müssen lernen, ihm Glauben zu folgen. Klar, Abraham war kein Christ. Christus war noch nicht geboren, noch nicht auferstanden. Aber Abraham glaubte an denselben Gott, wie wir Christen heute. Abraham ist der Glaubensvater der Christen und deshalb habe ich auch diesen zweiten Punkt so genannt. Vers 17. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Der ägyptische Pharao wurde ja von seinem Volk als Gott verehrt. Er konnte im Grunde genommen machen und lassen und sagen, was er wollte. Niemand hätte jemals gewagt, ihm wirklich zu widersprechen. Niemand? Doch. Einer schon. Und das ist der wahre, der einzige Gott. Und auch das finde ich interessant. Gott offenbart sich nicht nur dem Abraham als der allmächtige Gott, sondern hier offenbart sich Gott auch dem Pharao als der allmächtige Gott. Hier wird nicht genau beschrieben, wie Gott sich dem Pharao offenbart, aber es muss zum einen für den Pharao sehr erschreckend gewesen sein, wie Gott sich ihm offenbart. Es muss für den Pharao ganz eindeutig gewesen sein, dass es der Gott Abrahams ist, der sich ihm hier offenbart. Und der Pharao muss von Gott die klare Anweisung bekommen haben, dass er Sarai auf gar keinen Fall anrühren soll. Und damit der Pharao erkennt, dass es dem Gott auch wirklich ernst ist, überschüttet er das Haus des Pharao mit Plagen. Wahrscheinlich sind sie alle sehr schwer krank geworden. Der Pharao ist erschrocken. So etwas hat er noch nie erlebt. Und dann glaube ich, dass im Palast wirklich alle krank geworden sind, außer eine Person. Ich bin mir sicher, die Sarai ist nicht krank geworden. Die ist von dieser Plage verschont geblieben. Und dann bin ich mir auch sicher, dass auch Sarai dem Pharao dann bestätigte und gesagt hat, ja, ich bin die Frau von Abraham und unser Gott hat einen Plan mit uns und unseren Nachkommen. Das alles zusammen hat dazu geführt, dass der Pharao den Abraham zu sich ruft, um ihm Folgendes mitzuteilen. 18 und 19. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Ja, er gibt ihm jetzt die Schuld. Warum sagtest du zu mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Also der Pharao tut jetzt so, ich bin das Opfer, ja, und du bist der Schuldige. Und tut so, als wenn er ja der gutmütige Pharao wäre, so nach dem Motto, wenn ich gewusst hätte, dass das deine Frau ist, ich hätte sie ja nie zu mir geholt. Aber ob das wirklich so der Wahrheit entspricht, das wage ich zu bezweifeln. Und hier hätte es auch wenig genützt, wenn Abraham zu dem Pharao gesagt hätte, jo, jetzt kannst du mir viel erzählen, da glaube ich dir nicht. Ne? Manchmal ist es einfach besser zu schweigen. Und genau das macht Abraham auch in diesem Moment. Und dann noch der Vers 20. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Der Pharao muss von der Offenbarungsmacht Gottes so überwältigt gewesen sein, dass der Pharao nichts von dem Reichtum, den er dem Abraham ja gegeben hatte, zurückfordert. Anstatt etwas zurückzufordern, fordert er seine eigenen Leute auf, dem Abraham und all sein Gefolge sicher von dort wegzubringen. Abraham und Sarai und alle, die zu ihm gehörten, mussten einfach von dieser Wendung total überwältigt gewesen sein. Und das betraf die Leute von Abraham, die schon zu Abraham gehörten, bevor er nach Ägypten kam. Und das betraf dann bestimmt auch und ganz sicher die Sklaven und Mägde, die Abraham von dem Pharao geschenkt bekommen hatte. Diese Sklaven und Mägde haben bisher dem Pharao gedient, also einem Menschen gedient, der von sich behauptet hat, ich bin ein Gott. Doch jetzt dienten sie einem Menschen, eben dem Abraham, der einem allmächtigen Gott diente. Und sie werden alle allein schon durch diese Begebenheit erkannt haben, dass dieser Gott Abrahams, das ist ein wahrer Gott. Der ist allmächtig. Und der kann sich mit seiner Allmacht uns offenbaren. Und wenn man sich diesem Gott anvertraut, dann lässt dieser Gott seine Nachfolger auch nicht hängen. Selbst dann nicht, wenn es schwierige Situationen im Leben gibt. Und das haben wir alle durch. Das, was ich jetzt erzähle, ist nicht ganz so weltbewegend wie das, was der Abraham da damals erlebt hat. Es geht jetzt um mein Theologiestudium. Als ich anfing, Theologie zu studieren, da war ich schon 28 Jahre alt. Das Schönste, was mir in dieser Zeit passiert ist, jetzt geht es wieder um eine Frau, habe ich Iris kennengelernt. Sie war nicht ganz so schön wie... Damals hatten wir ja keinen Kanzler, sondern Kanzlerin, von daher musste ich keine Angst haben. Nee. Naja, aber schön ist es, wir sind immer noch verheiratet. Ne? Damals kennen und lieben gelernt und wir sind immer noch verheiratet. Nach dem ersten Studienjahr gab es erstmal einen Studierstopp und wir haben geheiratet. Und als ich dann wieder anfing, weiter zu studieren, da war ich schon über 30 Jahre alt. Und wenn man zu dieser Zeit ein Studium beginnen wollte und man war älter als 30 Jahre, dann bekam man kein BAföG mehr. Und weil meine Unterbrechung jetzt etwas zu lang war, war das aus Sicht des Rechtsstaates kein Weiterstudium, sondern ein Neuanfang. Es gab aber Ausnahmen. Es gab Ausnahmen. Zum Beispiel für Theologiestudierende. Die durften dann auch nach 30 Jahren oder älter als 30 mit dem Studium beginnen und man kam trotzdem BAföG. Und deshalb waren Iris und ich zuversichtlich, dass ich BAföG bekommen werde. Wir hatten beide zunächst geheiratet, wir waren beide am Arbeiten. Ich hatte dann meinen Arbeitsplatz gekündigt, weil ich ja dann studieren wollte. Iris musste nicht kündigen, weil sie schon im 8. Monat schwanger war und hat quasi ihren Arbeitsplatz behalten und ging in ihre Mutterzeit. Na, dann sind wir in den Westerwald gezogen, damit ich dort Theologie studieren kann. Das Studium begann. Die Geburt unseres ersten Kindes stand kurz bevor. Und dann flatterte die Ablehnung unseres BAföG-Antrags ins Haus. Ein paar Wochen, also man kann fast sagen, ein paar Tage vorher, gab es eine Gesetzesänderung, dass es diese Ausnahmeregelung auch für Theologiestudenten nicht mehr gab. Ja, wisst ihr was? Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Zeit, wie es Iris und mir ging. Und wisst ihr was? Das Tolle ist, ich kann sagen, wir sind nicht aus allen Wolken gefallen. Und die Welt um uns ist nicht zusammengebrochen. Also wir waren schon realistisch. Wir wussten, die nächsten Jahre wären finanziell eine wirklich echte finanzielle Herausforderung. Iris konnte kaum arbeiten gehen, zunächst noch schwanger, dann mit einem kleinen Säugling. Ich mit meinem Volltheologiestudium, das war undenkbar, dass sie da nebenbei noch arbeiten gehen konnte. Und wir waren uns beide sicher, dass das irgendwie weitergehen wird. Wir mussten natürlich dann auch lernen, Anträge zu stellen und so weiter. Das haben wir dann auch gelernt und gemacht. Doch darüber hinaus gibt es etwas noch viel Wichtigeres. Und das, was ich halt sage, das sage ich dann auch zur Ehre Gottes. Wenn Gott einem Paar das aufs Herz legt, dass sie diesen Weg gehen sollen, dann gibt er auch immer wieder aufs Neue Kraft und Zuversicht. Und wir sind Gott sehr dankbar, dass wir immer wieder aufs Neue diese von ihm hindurchgetragen worden sind in der Vergangenheit. Und hoffen, dass wir das natürlich auch für die Zukunft immer wieder aufs Neue hinbekommen werden. Weil die Herausforderungen werden auch in Zukunft immer wieder kommen. Dass wir das, was wir in der Vergangenheit gelebt und erlebt haben, dass wir das auch für die Zukunft immer wieder aus seiner Kraft heraus unser Leben leben und unseren Dienst tun. Vielleicht nochmal ein kleines Beispiel zum Schluss. Wie sich das auch immer wieder so zusammengefügt hat während meines Studiums. Tja, dann kam dann halt noch unser zweites Kind. Wir waren schon über 30. Wenn man Kinder will, dann sollte man nicht warten, bis man 50 ist oder so. Also da bahnte sich dann das zweite Kind an. In der Gemeinde bekamen die das natürlich mit. Und dann sagten sie uns, du, da gibt es einen Verein, die unterstützen junge Paare. Oder auch Mütter, die sagen, aus finanziellen Gründen können wir unser Kind nicht bekommen. Und dann sagen die, am Geld soll es nicht liegen. Nach einiger Zeit hatte dieser Verein mehr Geld zur Verfügung, als angefragt wurde. Und deswegen hatten sie das Angebot erweitert und gesagt, wir unterstützen auch Paare, die sagen, wir kriegen das Kind auf jeden Fall, egal wie wenig Geld wir haben. Naja, die haben uns dann zum Beispiel eine Wickelkommode bezahlt, einen Schrank fürs Kinderzimmer, einen neuen Teppich, der unbedingt nötig war und auch einen neuen Staubsauger. Halt alles, was man so braucht. Man bekam kein Bargeld, aber Sachspenden, damit man halt etwas hat, um den Nachwuchs zu versorgen. Also den Staubsauger, den haben wir übrigens immer noch, funktioniert noch sehr gut und erinnert mich manchmal, wenn ich ihn benutze, an diese Zeit. Gott trägt hindurch. Und deshalb möchte ich auch heute meine Predigt mit diesen Worten schließen. Glauben heißt Vertrauen auf Gott, gerade dann, wenn wir nicht sehen, was er im Verborgenen tut. Glauben heißt Vertrauen auf Gott, gerade dann, wenn wir nicht sehen, was Gott im Verborgenen tut. Das ist wahrer Glaube, der dazu führt, dass er auch Auswirkungen in unserem persönlichen Leben hat. Und jetzt noch einmal aus Hebräer 11, Vers 1. Simon hat ihn eben gelesen und ihr werdet euch erinnern, ich habe ihn auch letzten Sonntag zum Schluss gelesen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Amen. Amen. Wir machen das heute mal ein bisschen anders. Der Simon, ihr wisst, er ist nach Hause, sich um sein Kind kümmern. Und er hatte festgestellt, dass er eben die Gebetsgemeinschaft vergessen hat, nachdem wir die persönlichen Zeugnisse gehört haben. Lasst uns jetzt diese Gebetsgemeinschaft haben. Lasst uns miteinander beten, füreinander beten. Vielleicht fällt euch noch das eine oder andere ein, was wir vor der Predigt gehört haben oder was sich bewegt hat von dem, was Abraham damals erlebt hat und was uns heute immer noch bewegt. Ich werde dann zum Schluss beten.